Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und bei uns geht's heute um Hackerangriffe auf Autos. Bei einer virtuellen Tagung diskutierten IT-Sicherheitsexperten jetzt nämlich darüber, wie man sich davor schützen kann. Und wir sprechen gleich über das Dilemma der Corona-Forscher, die sich da gerade einen öffentlichen Schlagabtausch liefern. Drosten, Kekulé und Co. und fragen, wie kam es eigentlich zu diesem Showdown? Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zuerst schauen wir aber auf eine aktuelle Studie heute im Fachmagazin Science, die Hoffnung macht auf neuartige Ansätze für die Krebstherapie. Forscher in Israel haben jetzt nämlich herausgefunden, dass verschiedene Tumorarten jeweils von ganz spezifischen Bakteriengemeinschaften besiedelt sind. Und das macht sie angreifbar, wie Christine Westerhaus berichtet.
Wie so oft in der Forschung war auch diese Entdeckung eher ein Zufall. 2012 wies Ravid Straussmann nach, dass sogenannte Stroma oder Stützzellen in einem Tumor einen Einfluss darauf haben, ob eine Chemotherapie wirkt oder nicht. Erst später entdeckte der Forscher vom Weizmann-Institut in Israel gemeinsam mit seinen Kollegen, dass nicht die Stromazellen selbst dafür verantwortlich waren. Die Zellen waren von sogenannten Mykobakterien infiziert. Und diese hatten den Tumor vor dem zerstörerischen Angriff der Chemotherapie geschützt.
Wir konnten nachweisen, dass die Mikroben die wirksamen Substanzen in den Medikamenten abbauen und inaktivieren. Deshalb waren wir sehr daran interessiert, herauszufinden, ob solche Bakterien auch in anderen Tumorarten leben, welche Mikroben es sind, wo sie sich aufhalten und welche Rolle sie spielen.
Die Forscher untersuchten nun insgesamt 1500 Tumoren, die von Brust, Lungen und 5 weiteren Zellarten gebildet wurden. Dabei entdeckten sie, dass jede Tumorart ein spezifisches Mikrobiom, also eine charakteristische Bakteriengemeinschaft, beherbergte. Außerdem stellten Straussmann und sein Team mit aufwendigen Methoden sicher, dass die Bakterien in den Proben keine Verunreinigungen waren. Warum jede Krebsart spezifische Mikroben enthält, ist bislang unklar. Doch Straussmann und sein Team haben Hinweise dafür gefunden, dass die Bakterien Krebszellen nicht nur vor Medikamenten schützen.
Wir haben vorläufige Ergebnisse aus unserem Labor, die zeigen, dass die Mikroben im Tumor das Immunsystem modulieren. Wir vermuten, dass sie den Krebszellen dabei helfen, dem Immunsystem auszuweichen. Und gleichzeitig werden auch die Mikroben dadurch nicht von den Abwehrzellen erkannt. Es ist also eine Win-Win-Situation für Bakterien und Krebszellen.
Möglicherweise verbünden sich die Mikroben also mit den Krebszellen und bilden gemeinsam eine Festung, die den Tumor vor den Angriffen des Immunsystems schützt. Über die krebsspezifischen Bakterien würde sich damit ein neues Einfallstor für Behandlungsmöglichkeiten bieten. Beispielsweise könnten spezifische Antibiotika dazu führen, dass die Krebszellen empfindlicher auf eine Chemotherapie reagieren.
Wir und andere Forscher haben inzwischen gezeigt, dass diese komplexe Mikroumgebung eines Tumors einen entscheidenden Einfluss darauf hat, wie gut Krebszellen auf eine Chemotherapie ansprechen. Ich denke, es wird immer deutlicher, dass Bakterien ein wichtiger Bestandteil dieses Tumorökosystems sind. Je mehr wir darüber wissen, umso besser können wir Patienten behandeln.
Vielleicht erklärt der Einfluss der Bakterien auch, warum manche Krebspatienten gut auf eine Immuntherapie ansprechen und andere nicht. Bei einer solchen Behandlung wird das Immunsystem der Patienten scharf gemacht, damit es die Tumorzellen von sich aus angreift und unschädlich macht. Doch diese Therapie wirkt nicht bei allen Patienten.
Wir haben in einer Studie 2 Gruppen von Patienten mit Hautkrebs verglichen. Bei manchen wirkte die Immuntherapie, bei anderen nicht. Wir haben gesehen, dass es bei beiden Gruppen Unterschiede in der Zusammensetzung der Bakteriengemeinschaften in den jeweiligen Tumoren gab. Jetzt sind wir dabei zu erforschen, wie diese Mikroben möglicherweise die Reaktion des Tumors auf die Immuntherapie beeinflussen.
Möglicherweise finden die Forscher darunter auch Bakterien, die Krebszellen anfälliger für eine Immuntherapie machen. Das wäre ein Segen für viele Patienten. Denn wenn diese Behandlung anschlägt, ist sie meist sehr effektiv.
Jede Krebsart hat ihr eigenes Mikrobiom und diese Erkenntnis könnte künftig bei der Tumorbekämpfung helfen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus war das. Wissenschaft findet meistens hinter verschlossenen Türen statt. Aber seit Corona ist vieles anders. Die Bild-Zeitung verreißt eine Studie von Christian Drosten auf Seite 1. Alexander Kekulé aus Halle schlägt im Tagesspiegel in dieselbe Kerbe und Drosten hält auf Twitter und in seinem Podcast dagegen. So ein Expertenstreit fesselt das Publikum offenbar. Er sorgt bei vielen aber auch für Verwirrung und untergräbt so das Vertrauen in die Wissenschaft. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Journalisten Volkhard Wildermuth in Berlin. Herr Wildermuth, als erstes müssen wir ja mal festhalten, so ein fachlicher Disput über die Aussagekraft einer Studie, der ist völlig normal in der Wissenschaft. Neu ist jetzt, dass sowas auf offener Bühne ausgetragen wird, statt hinter den Kulissen. Wie kam es dazu?
Ja, also ganz klar, Wissenschaft lebt vom Streit, von der Auseinandersetzung um Daten und Analysen. Das geht oft unter, weil die meisten Wissenschaft nur aus dem Schulbuch kennen. Und da ist ja gut abgehangen, festgefügtes Haus mit Fundamenten, an denen man nicht rüttelt. Aber das ist eben der Blick in die Vergangenheit. Lebendige Wissenschaft, die gleicht eher so einer Sprungprozession. Zwei Schritte vor, einen zurück. Und das heißt dann eben nicht, dass Forschung grundsätzlich nicht verlässlich ist. Das ist gerade ihre Stärke, dass sie Fehler kennt und korrigiert. Und was jetzt neu ist in Corona-Zeiten, Wissenschaftler, die forschen normalerweise über Jahre an einem Thema, aber jetzt müssen sie ihre Ergebnisse ganz schnell verfügbar machen, damit alle davon profitieren können. Und das heißt, sie laden Zwischenergebnisse auf sogenannte Preprint-Server hoch. Eigentlich soll so die Gemeinde der Wissenschaftler Kommentare abgeben können, eine Live-Begutachtung leisten. Aber in der Covid-Epidemie werden diese Artikel dann eben auch von Journalisten gelesen oder von der Öffentlichkeit. Und das ist das Neue. Obwohl da dicke Warnungen stehen. Vorläufig wird das eben schon als gesichertes Wissen interpretiert und das stimmt so einfach nicht und das führt dann zu öffentlichem Streit.
Wenn ich Sie recht verstehe, heißt das aber, dass manches, was auf Preprint-Servern wie BioArchive oder MedArchive steht, dann wahrscheinlich falsch ist.
Genau, aber nicht im Falsch im Sinne von, da hat ein Wissenschaftler gepfuscht oder bewusst gefälscht, sondern im Sinne von vorläufig. Christian Drosten hat seine Daten auf diesem Weg zur Verfügung gestellt, eben weil er glaubt, dass sie wichtig sind für politische Debatten um Schulschließungen. Sie wurden dann kritisiert von Statistikern, er will die Kritik aufnehmen und die Daten dann überarbeitet ganz normal als Manuskript einreichen. So funktioniert Wissenschaft, da kann man keinen Skandal konstruieren. Ich kenne Christian Drosten, im Lauf von Covid hat er schon mehrfach seine Meinung korrigiert zu Schulschließungen, zu Masken, aber eben nicht, weil er wankelmütig ist, sondern weil neue Daten vorlagen. Er sagt das auch ganz offen, das ist gesichert, das noch nicht. Und er verweist auch immer darauf, dass diese Studien Mosaiksteinchen sind, dass man die gesamte Datenlage anschauen muss.
Da wird also de facto ein Prozess, der normalerweise hinter den Kulissen abläuft, jetzt ins Rampenlicht gezerrt, was beim Publikum dann zu Missverständnissen führen kann. Aber es gibt ja auch Forscher, die gar nicht den Umweg über Preprint-Server gegangen sind, sondern direkt an die Öffentlichkeit. Beispiel der Virologe Hendrik Streeck aus Bonn mit seiner Heinsberg-Studie. Wie ist das denn zu bewerten?
Ja, die wurde erstmal auf einer Pressekonferenz vorgestellt und dafür ist Hendrik Streeck auch heftig kritisiert worden, weil es da einfach keine Möglichkeiten gibt, die Daten kritisch zu hinterfragen. In Baden-Württemberg ist Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident, gleich weitergegangen. Das nächste Level, er verkündet Vorergebnisse der Heidelberger Studie zur Rolle der Kinder bei Covid gleich ganz ohne die beteiligten Wissenschaftler. Und diese Art der Kommunikation, die ist wirklich problematisch, denn anders als bei diesen Preprint-Artikeln sieht man ja gar nicht, welche Daten und Methoden da genutzt werden. Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Tempo, darauf sollten sich Wissenschaftler nicht einlassen.
Aber der Druck, schnell Ergebnisse zu liefern, ist offenbar so groß, dass manches dann doch tut.
Ja, genau, der Druck der Wissenschaftler, der Druck auf die Wissenschaft, sofort Klarheit zu liefern, die ist einfach da. Die Öffentlichkeit will wissen, wie gefährlich ist das Virus. Die Politik fragt, wie sollen wir regieren? Wir alle wollen beides, wissenschaftliche Verlässlichkeit, aber bitte im politischen Fahrplan. Und das passt einfach nicht zusammen. Und immer wieder gibt es diese Probleme, wenn Forscher sich da vorwagen. Auf der anderen Seite, wie anders sollen Politiker regieren als mit diesen vorläufigen Ergebnissen, dass sie allein aus dem Bauchgefühl heraus handeln, das ist wirklich nicht zu wünschen. Das sieht man an Trump und Bolsonaro. Also in dieser Krisensituation muss die Wissenschaft vorläufige Ergebnisse liefern und wir müssen mit dieser Unsicherheit einfach leben.
Inzwischen verlagert sich ja auch die Debatte der Wissenschaftler selbst in die Massenmedien. Also im Tagesspiegel hat sich der Virologe Kekulé aus Halle auf fast einer ganzen Seite mit der Kinderstudie von Drosten auseinandergesetzt, die jetzt so umstritten ist. War das hilfreich?
Ja, da fand ich die Reaktion des Tagesspiegels etwas verblüffend. Schließlich ist diese Studie von Drosten wirklich nur ein Mosaikstein beim Thema Kinder und Covid. Und das jetzt so hoch zu hängen, das wird aufgebauscht. Die Bedeutung dieser einzelnen Studie. Es gibt jetzt keinen Politiker, der gesagt hätte, wegen dieser Studie mache ich die Schulen nicht auf. Also die Politik, die hört auf die Forschung, aber sie berücksichtigt verschiedene Perspektiven, auch ganz andere Stimmen als die Forschung. Und das ist auch richtig so. Also diese Diskussion, die vermittelt ein völlig falsches Bild von Wissenschaft. Und deshalb finde ich sie auch problematisch. Es geht eben nicht nur um den einen Befund, es geht um das Gesamtbild. Dieses Bild ist im Fluss, weil die Krankheit noch so neu ist, es ständig überraschende Einsichten gibt. Und die Forscher und Politiker müssen ständig neu nachdenken, neu einschätzen, neu entscheiden. Und das ist einfach der Weg voran. Diese Unsicherheit, die müssen wir jetzt alle aushalten.
Infos und Einschätzungen zu Preprint-Servern, dem Dilemma der Corona-Forscher und dem Wesen der Wissenschaft waren das von Volkhard Wildermuth. Vielen Dank dafür. Der Gedanke, dass ein Hacker die Kontrolle über das Auto übernehmen könnte, in dem man gerade sitzt, ist kein besonders angenehmer Gedanke. Deshalb setzt die Autoindustrie alles dran, ihre immer vernetzteren Produkte vor digitalen Angriffen zu schützen. Ist aber gar nicht so einfach, wie Jan Rehm gestern bei der virtuellen VDI-Konferenz zur Cybersicherheit von Fahrzeugen erfahren hat.
An autonomous car is nothing but a data center on wheels.
Ein autonomes Auto ist nichts anderes als ein Datenzentrum auf Rädern. Sie haben Hardware, Software, sie haben Rechenspeicher, sie haben Chips, sie haben Sensoren. Das ist eigentlich nicht mehr als ein Haufen verschiedenster Geräte auf Rädern. Erklärt Suchit Mishra von der Autonomous Intelligent Driving GmbH auf der VDI-Konferenz Cybersecurity for Vehicles. Die Komplexität der Software im Auto sei heute schon höher als im PC-Betriebssystem. Entsprechend umfangreich seien die Sicherheitsanforderungen, allerdings mit einem Unterschied. Was ist das Schlimmste, was beispielsweise beim Surfen im Internet passieren kann? Jemand klaut Ihre Zugangsdaten und Ihre Kreditkarte und schöpft vielleicht etwas Geld bei Ihrer Bank ab. Dann können Sie die Bank anrufen und das Geld zurückholen. Bei Automobilen oder sogar selbstfahrenden Autos kann ein Fehler im Code oder eine Sicherheitslücke jedoch fatal sein. Hier stehen Leben auf dem Spiel. Entsprechend vorsichtig muss die Autobranche agieren. Das fängt schon bei der Mentalität an, betont Asaf Atzmon vom israelischen Unternehmen Harman, das auf Cybersicherheit im Automobilbereich spezialisiert ist. Zu einem großen Teil ist oder war die Automobilindustrie darauf ausgerichtet, die Hardware zu bauen und zu vergessen. Sie bauen ein Auto, schicken es an die Händler und dann beginnen sie mit dem Bau des nächsten Autos. Im Kontrast dazu steht die Werde-immer-besser-Mentalität, die man beispielsweise bei Facebook oder anderen Hightech-Unternehmen sieht. Eine kontinuierliche Entwicklung. Ganz offensichtlich ändert sich das jetzt. Regelmäßige Updates sind dabei aber nur der erste Schritt dieser Veränderung. Die Updates für die Software im Auto werden künftig nicht mehr in der Werkstatt eingespielt, sondern per Mobilfunkschnittstelle. Das eröffnet Hackern neue Einfallstore, die mit ausgefeilten Systemen zur Erkennung und Abwehr von Cyberattacken gesichert werden müssen. Außerdem sollen mit kontinuierlichen Tests Sicherheitslücken gefunden und mit mathematischen Methoden Software als sicher klassifiziert werden. Druck übt auch der Gesetzgeber aus. Noch in diesem Jahr werden umfassende Vorschriften zur Sicherheit vernetzter und hochautomatisierter Fahrzeuge verabschiedet, die bis 2022 in Kraft treten sollen. Fahrzeughersteller müssen spätestens dann ein nachweisbares Risikomanagement umsetzen und intensive Tests durchführen. Matthias Dehm vom Fahrzeugzulieferer Continental findet, es ist höchste Zeit dafür. Denn die Erfahrung zeige, IT-Sicherheitslücken im Auto können nicht nur den Insassen gefährlich werden, sondern auch den Firmennetzwerken ihrer Hersteller. Komponenten der Fahrzeuge werden tatsächlich dazu benutzt, Unternehmensnetzwerke anzugreifen. Genau das geschah im April. Angreifer haben eine Telematikeinheit reverse-engineert und mit den darin gespeicherten Zugangsdaten waren sie in der Lage, Zugang zum privaten Firmennetzwerk zu erhalten und weitere Angriffe auszuführen. Über solche Angriffe können sich Angreifer nicht nur Fahrzeugdaten beschaffen und einzelne Fahrzeuge übernehmen. Im schlimmsten Fall übernehmen sie eine ganze Flotte oder eine ganze Fahrzeugbaureihe. Eine große Herausforderung ist dabei die lange Lebensdauer von 10 Jahren und mehr. Asaf Atzmon: Es geht nicht nur darum, wie wir die Sicherheit im frühen Stadium konstruktiv angehen, sondern auch darum, wie wir Sicherheitslücken überwachen, wenn die Fahrzeuge bereits auf der Straße sind.
Jan Rehm über die großen Herausforderungen für die IT-Sicherheit moderner Autos. Als in den 1990er Jahren ein Virus in Spanien grassierte, das haufenweise Wildkaninchen dahinraffte, wurde der spanische Jagdverband aktiv. Weil die Jäger immer weniger Kaninchen vor die Flinte bekamen, beauftragten die ein Forschungszentrum, ein Gegenmittel zu entwickeln gegen das hochinfektiöse und meist tödliche RHD-Virus. Der Molekularbiologe Juan Bárcena war damals maßgeblich beteiligt. Und für ihre Recherchen zu einem Feature über Impfstoffe, die sich ganz von selbst weiterverbreiten, hat unsere Autorin Claudia Doyle kürzlich mit dem Mann gesprochen und erzählt nun seine Geschichte.
Mir war egal, dass die Jäger keine Kaninchen mehr schießen konnten, aber sie haben mich damals bezahlt. Und die schwindende Population machte ja auch den Raubtieren Probleme, die Wildkaninchen fressen, zum Beispiel dem spanischen Kaiseradler oder dem Pardelluchs. Wir wollten also etwas Gutes für die Umwelt tun.
Juan Bárcena arbeitet heute an einem Forschungsinstitut in Madrid, das sich mit Tiergesundheit beschäftigt. Vor etwa 20 Jahren hat er versucht, einen Impfstoff zu entwickeln, der die Kaninchen gleich vor zwei Virusinfektionen schützen sollte, dem Myxoma-Virus und dem RHD-Virus. Der Molekularbiologe baute ein sogenanntes rekombinantes Vektorvakzin zusammen. Das Erbgut eines harmlosen Virus dient dabei als Rückgrat. Mit gentechnischen Methoden kann man nach Belieben andere Erbgutschnipsel hineinkopieren.
Diese Technologie wurde in den 1970er und 80er Jahren entwickelt. Wir haben ein Stück DNA des RHD-Virus in das Genom des Myxoma-Virus eingefügt. Dadurch entsteht ein rekombinantes Vektorvakzin, das vor Myxoma und RHD gleichzeitig schützt.
Weil es aber unmöglich ist, tausende Nagetiere einzufangen und zu impfen, sollte sich der Impfstoff auch noch selbstständig in der Kaninchenpopulation ausbreiten. Über Körperflüssigkeiten oder Tröpfchen, die beim Rufen und Atmen in die Umgebungsluft gelangen. Genauso eben, wie Viren es auch tun. Juan Bárcena musste also ein geeignetes Myxoma-Virus finden, das sich zwar noch ausbreiten kann, aber keine Krankheitssymptome mehr hervorruft.
Die Jäger halfen dabei, ein Kaninchen zu finden, das Myxoma-Symptome aufwies, aber noch lebte. Sie sammelten Proben in ganz Spanien. Ich war in die Tests nicht involviert, aber ich weiß, dass 90% der gefundenen Myxoma-Viren extrem tödlich waren. Von 5 Kaninchen sind 5 daran gestorben. Diese Viren waren für uns nicht brauchbar. Aber von all den Virusproben gab es eine, an der kein Kaninchen gestorben ist. Es blieb lediglich eine kleine Narbe an der Einstichstelle. Die Tiere haben überlebt und sich erholt.
Juan Bárcena hatte jetzt ein Virus, das als Rückgrat für seinen Impfstoff taugen konnte. Er kopierte ein Gen aus dem RHD-Virus hinein, dann starteten die Feldversuche. Zuerst auf einer kleinen, unbewohnten Insel im Mittelmeer.
Bei dem Experiment ging es vor allem um die Biosicherheit. Wir wollten zeigen, dass nichts Unerwünschtes passiert, wenn man dieses Virus freisetzt. Dass die Kaninchen nicht sterben und auch die anderen Wildtiere dort nicht leiden. Aber natürlich wollten wir auch sehen, ob das Virus sich ausbreitet.
Circa 300 Kaninchen lebten auf der Insel. Davon impften die Wissenschaftler etwa ein Viertel. Ein weiteres Viertel wurde ebenfalls gefangen und galt offiziell als Kontakt der geimpften Wildtiere. Nach einigen Wochen kehrten die Forscher zu der Insel zurück, fingen die Tiere erneut und untersuchten Blutproben auf Antikörper. Das Ergebnis? Etwa die Hälfte der ungeimpften Kaninchen hatte Antikörper gegen beide Viruserkrankungen entwickelt. Es sah vielversprechend aus. Das nächste Experiment in einer Art riesigen Kaninchenfarm auf dem Festland war allerdings weniger ermutigend. Das Impf-Myxoma-Virus konnte sich nur schlecht in der Population ausbreiten. Der Jagdverband drehte den Geldhahn zu, die Versuche wurden eingestellt. Vergeblich war Juan Bárcenas Mühe dennoch nicht. Inzwischen arbeiten andere Wissenschaftler daran, selbst ausbreitende Impfstoffe für Wildtiere zu entwickeln.
Und ein Ziel deren Arbeiten ist es, zu verhindern, dass Krankheiten wie Ebola oder Lassa-Fieber immer wieder von Tieren auf Menschen überspringen. Wie weit man da schon ist, verrät Ihnen Claudia Doyle am Sonntag um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wissenschaft im Brennpunkt mit dem Titel Auf stiller Mission im Urwald. Hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit Lennart Püritz.
Auch in Deutschland werden Untersuchungen zum Einsatz von Hydroxychloroquin bei Covid-19 unterbrochen. In mehreren Ländern wurden Studien angesetzt, um zu prüfen, ob das Malaria-Medikament bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 hilft. Eine Studie im Fachblatt The Lancet hatte vergangene Woche allerdings nahegelegt, dass sich Hydroxychloroquin vermutlich nicht zur Behandlung bei Covid-19 eignet und womöglich sogar das Sterberisiko erhöhen kann. Die WHO hat daraufhin ihre Untersuchungen zur Wirkung des Medikaments bei Covid-19 ausgesetzt. Jetzt hat auch die Uniklinik Tübingen laufende Untersuchungen zu dem Wirkstoff unterbrochen. Das meldet das Nachrichtenportal Der Spiegel und beruft sich dabei auf das beteiligte Forschungsteam. In den kommenden 2 Wochen sollen die ersten Ergebnisse zur Patientensicherheit von einem unabhängigen Sicherheitsgremium geprüft werden. Danach werde über die Fortsetzung der Tests entschieden. Die Aktivität von Genen lässt sich mit Strom regulieren. Ein internationales Forschungsteam hat ein implantierbares Gerät entwickelt, mit dem sich ferngesteuert Insulin im Körper freisetzen lässt. Es besteht aus einer elektronischen Steuereinheit und einer Kammer mit menschlichen Zellen. Über ein externes Funksignal wird die Elektronik des Implantats aktiviert. Die elektronischen Reize stimulieren drahtlos und gezielt eine Signalkaskade in den biotechnologisch veränderten Zellen, die letztendlich dazu führt, dass Insulin gebildet und aus den Zellen ausgeschleust wird. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt Science berichten, konnten sie damit in Experimenten den Glukosespiegel im Blut von Mäusen, die unter Typ 1 Diabetes litten, innerhalb von Minuten stabilisieren. Antarktisches Gletschereis kann sich bis zu 50 Meter pro Tag zurückziehen. Als Schelfeis wird eine schwimmende Eisplatte bezeichnet, die von einem Gletscher gespeist wird. Dort, wo die Eismassen nicht mehr auf dem Meeresboden aufsitzen und ins Schelfeis übergehen, führen Luft und Meerwasser von 2 Seiten zum Abschmelzen des Eises. Wie schnell das verlaufen kann, haben Forschende jetzt am antarktischen Larsen-Eisschelf rekonstruiert. Mithilfe eines autonomen Unterwasserfahrzeugs haben sie zahlreiche Grate im Meeresboden analysiert, die sie als Aufsetzlinien zurückweichender Eismassen nach der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren interpretieren. Auf Grundlage der Daten schätzen die Autoren im Fachmagazin Science die historische Abschmelzrate auf mehr als 10 Kilometer pro Jahr, fast 10-mal schneller als die heute beobachteten maximalen Rückzugsraten. Seeschlangen haben besondere visuelle Fähigkeiten. Vor etwa 15 Millionen Jahren haben Seeschlangen das Meer erobert. Seitdem hat sich ihr Sehsinn durch Mutationen so verändert, dass sie auch bei wechselnden Lichtbedingungen in unterschiedlichen Wassertiefen Beute oder Fressfeinde erkennen können. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachblatt Current Biology. Die Studie zeigt, dass Seeschlangen im Lauf der Evolution ihr Farbsehen im Gegensatz zu ihren landlebenden Verwandten oder Meeressäugern beibehalten oder sogar erweitert haben. Die Anpassungen ihres Sehsinns könnten teils mit denen fruchtfressender Primaten verglichen werden. Dabei sorgen leicht unterschiedliche Varianten desselben Gens für Pigmente, die ein größeres Farbspektrum abdecken, vermuten die Autoren.
Schon wieder was gelernt. Soweit die Wissenschaftsmeldung von und mit Lennart Pyritz.
Sternzeit, 29. Mai. Das königliche Herz der Jagdhunde. Gegen 23 Uhr scheint der große Wagen in diesen Nächten mit dem vorderen Deichselstern im Zenit aufgehängt zu sein. Der Wagenkasten hängt Richtung Nordwesten herunter. Etwa eine Handspanne unterhalb der Wagendeichsel, hoch im Südwesten, leuchtet der Hauptstern der Jagdhunde. Er ist nicht besonders hell, steht aber recht allein in einer ansonsten leeren Himmelsgegend. Er hat einen ungewöhnlichen Namen: Cor Caroli, das Herz Karls. Eine Zeit lang schien es, als sei damit der englische König Charles II. Gemeint, der heute vor 360 Jahren die kurze republikanische Periode Englands beendete. Bei seiner Rückkehr aus dem französischen Exil, so hieß es, habe dieser Stern besonders hell geleuchtet, was Edmund Halley zu dieser Benennung veranlasst habe. Dagegen zitiert der amerikanische Astronom Robert Burnham Jr. in seinem Mitte der 60er Jahre erstmals erschienenen Celestial Handbook eine Mitarbeiterin des Museums für Geschichte und Technologie in Washington, wonach der vollständige Name des Sterns Cor Caroli Regis Martyris laute. Damit ist klar, dass der Name auf Karl I. verweist, der am 30. Januar 1649 im Zuge des englischen Bürgerkrieges enthauptet wurde. Der Danziger Astronom Johannes Hevelius, der das Sternbild Jagdhunde erst einige Jahrzehnte nach den Wirren in England eingeführt hatte, hatte den Hauptstern der Figur als Cara bezeichnet. Doch die Internationale Astronomische Union hat vor einigen Jahren Cor Caroli offiziell als Namen anerkannt.
Mit diesem Blick an den Sternenhimmel geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Pfingstwochenende.